Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Kurz vor seinem Abschied am 1. August 1952 überreichte der amerikanische Hochkommissar in Deutschland, John McCloy, Inge Scholl, der Schwester der NS-Widerstandskämpfer Sophie und Hans Scholl, einen Scheck über 1 Million Mark. Das Geld stammte aus einem US-Fonds und sollte nach dem Zweiten Weltkrieg zur demokratischen Erziehung der deutschen Bevölkerung beitragen. Es war der Grundstein für die Hochschule für Gestaltung in Ulm, die sich nicht nur wissenschaftlichen und demokratischen Werten verpflichtet fühlte, sondern auch direkten Einfluss auf das moderne Design hatte, unter anderem der Elektrofirma Braun und später auf das von Apple. Design und Gestaltung erinnern an das Bauhaus. Doch war der Ansatz ein vollkommen anderer. Um mehr darüber zu erfahren, besuchte ich vor einiger Zeit Dr. René Spitz in seinem Homeoffice. René Spitz ist Professor für Designwissenschaft an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Und er demonstriert mir direkt ein längliches weißes Elektrogerät.
Ja, das ist ein Gerät aus dem letzten Jahrtausend. Das heißt, als wir noch nicht digital Musik gehört haben, sondern analog. Das ist also ein Receiver-Teil einer aus mehreren Komponenten bestehenden Audioanlage. Die hatte damals einen Plattenspieler, einen Verstärker, ein Radio, dann eben noch die Lautsprecher. Und hier ist nur ein einziges dieser Module, nämlich ein Receiver. Das ist relativ lang, etwa 50 cm in der Breite, etwa 8 cm hoch, relativ scharfkantig gestaltet. Also das ist nicht sanft geschwungen, sondern die Oberfläche ist sehr rechtwinklig. Die Knöpfe daran sind ein bisschen länglich und der Lautstärkeregler, der ist dann wirklich wie so ein Zylinder, ragt der ganz aufrecht hervor. Der ist ja auch ganz wichtig, damit man da Vollgas geben kann.
Braun steht da drauf. Was ist denn jetzt das Besondere an Braun und am Braun-Design?
Das Besondere am Braun-Design ist, dass es eines der ersten Unternehmen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen ist, das diesen Gedanken des modernen Designs mit allen Facetten so konsequent wie möglich realisiert hat. Das bedeutet, es gibt eine systematische Herangehensweise an die Arbeit. Alle Gestaltung sollte einem Grundgedanken folgend sehr vernünftig, sehr nüchtern, rational, dienend auch gestaltet sein, also für einen langen Gebrauch wirken. Und alle Elemente sollten aufeinander abgestimmt sein. Ob ich jetzt eine Kaffeemaschine oder eine Saftpresse oder einen Rasierer oder ein Blitzgerät oder eben die HiFi-Anlage von Braun habe, auch die Architektur des Unternehmens, die Haltung des Unternehmens, all das zusammen zu gestalten, das war der moderne Gedanke nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das hat Braun mit der Hilfe der Ulmer Hochschule für Gestaltung in den 50er Jahren angefangen.
Die haben ja dann fast den Charakter einer Ikone bekommen und das finden wir heute bei einem anderen Produkt auch.
Ja, die Linie geht ganz unmittelbar zu den aktuellen Smartphones dieses großen Unternehmens aus Kalifornien, Apple, was dann eben in seiner Gestaltung seiner Smartphones, des iPhones, so erfolgreich geworden ist, dass heute sämtliche Smartphones genauso aussehen. Das heißt, es ist ein Typus von einem Produkt entworfen worden, was genau so auszusehen hat und nicht anders. Und das Design von Apple bezieht sich ganz explizit auf die Haltung und auch auf ganz konkrete einzelne Lösungen der Firma Braun, als Dieter Rahms dort über viele, viele Jahre der Chef der Designabteilung gewesen ist.
Wie hängt jetzt die Ulmer Hochschule für Gestaltung mit dem Bauhaus zusammen? Eine Antwort auf die Frage gibt die Geschichte beider Institutionen, die in gewisser Weise eng miteinander verknüpft sind.
Ja, der Zusammenhang ist vielfältig. Also wie schon von Ihnen angedeutet, der Begriff Hochschule für Gestaltung ist erstmal der gleiche. Das Bauhaus in Dessau hatte sich den Untertitel gegeben Hochschule für Gestaltung. Und als 1948/49 die Initiativen aus Ulm um Ottel Eicher, Inge Scholl, später Inge Eicher-Scholl und Max Bill sich verdichteten und es realistische Chancen gab, eine neue Hochschule zu gründen, hatte Max Bill Walter Gropius, den vorigen Bauhausdirektor, um Erlaubnis gebeten, diese neue Hochschule in Ulm Bauhaus Ulm nennen zu dürfen. Und Gropius hat geantwortet, dass er das zwar nicht für eine gute Idee hält, aber er würde, wenn Max Bill das wollte, ihm diese Erlaubnis erteilen. Ottel Eicher hingegen, der zweite Mitgründer der HFG Ulm, hat gesagt, nee, das ist überhaupt keine gute Idee. Wir nennen diese neue Hochschule nicht Bauhaus Ulm, aber wir nennen sie Hochschule für Gestaltung. Also hier gibt es einen vielseitigen Verbindungsstrang zwischen dem Bauhaus und der HFG Ulm. Einerseits über solche Verbindungen durch Personen. Max Bill hat im Bauhaus studiert. Max Bill kannte ganz viele Bauhäusler. Er kannte die alle und brachte einige auch nach Ulm für die Anfangsjahre, um dort in den ersten 3-4 Jahren den Unterricht zu gestalten. Das waren aber in Anführungsstrichen nur die ersten 4 Jahre. Und dann hat sich das relativ scharf gewendet. Und der Unterschied zum Bauhaus, die Abgrenzung vom Bauhaus hat dann stattgefunden. Und da muss man sagen, das Bauhaus war vor allen Dingen eine Kunsthochschule.
Und das unterscheidet sich ja jetzt dezidiert, weil der Begriff Kunst wird ja jetzt, ja, ich will nicht sagen, das war jetzt kein Schimpfwort, aber so gerne hat man den nicht verwandt. Man hat sich ja davon sogar versucht abzugrenzen.
Ja, nicht nur versucht, sondern sehr radikal. Also nicht nur Max Bill hat gesagt, wir machen hier keine Kunst, sondern das war auch ganz explizit Programm. Man hat gesagt, Kunst hilft uns nicht, um die Aufgaben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wirklich zu bewältigen. Nicht die Kunst legt die Maßstäbe für die Qualität von zum Beispiel einem Tisch, einem Stuhl oder so etwas fest, sondern dafür brauchen wir neue Maßstäbe. Dafür brauchen wir ein neues Denken. Und so Ansätze wie Wissenschaftlichkeit, die es sicherlich auch am Bauhaus gab, die wurden hier ganz radikal und ganz konsequent in Ulm praktiziert. Also das Argumentieren um den richtigen Grund, warum etwas wie auszusehen hat, die Herleitung, die logisch schlüssige Herleitung aufgrund von, Klammer auf, naturwissenschaftlichen, Klammer zu, Prämissen, und die gute Gestaltung ergibt sich daraus automatisch.
Schauen wir uns nochmal die Personen an, die die Ulmer Hochschule gegründet haben. Das sah ja auch wieder ein bisschen anders aus als beim Bauhaus. Die waren nämlich teilweise wirklich politisch ambitioniert.
Ich würde sogar noch schärfer sagen, die waren nicht nur teilweise, sondern sämtlich sehr stark politisch motiviert. Inge Scholl war die ältere Schwester von Hans und Sophie Scholl, die von den Nazis hingerichtet wurden. Ottel Eicher war damals ein Schulfreund der Familie. Und die beiden haben unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Ulm eine Volkshochschule ins Leben gerufen. Wirklich ein pädagogischer Gegenentwurf gegen die Nazizeit. Und ganz schnell ist diese Ulmer Volkshochschule berühmt geworden. Das war ein Stell-dich-ein aller Geistes- und Kultur- und aber auch politikwissenschaftlichen Strömungen, die irgendwie relevant waren. Das heißt, diese politische Motivierung war ganz, ganz stark. Und der Gedanke, wie man politisch, gesellschaftlich eine neue, freiheitliche, demokratische, emanzipierte und nicht obrigkeitsgläubige, nicht hörige, sondern autonome Gesellschaft aufbauen könnte in Deutschland, was ja eine Utopie war 1945, 1946, deren Mittel sollte dann eben sein Gestaltung und eben nicht die hehre Kunst. Und Max Bill war in seiner gesamten Zeit nach dem Bauhaus, als er in Zürich war, politisch sehr aktiv.
Umso tragischer, dass ausgerechnet 68, wo halb Europa sich politisierte, diese politische Gestaltungshochschule zu Ende ging.
Ja, es ist halt nicht nur das Wollen, sondern manchmal auch das Können. Wir würden heute sagen, Managementfehler. In Ulm war man über Jahre nicht dazu in der Lage, den Laden so wirtschaftlich zu führen, wie es notwendig gewesen wäre. Das liegt einfach daran, dass die Hochschule eine private Hochschule war. Und am Ende 1968 haben ganz viele Beteiligte ihren Teil dazu beigetragen, dass die Hochschule nicht mehr weiter existiert hat. Da waren ganz viele Leute, die keine Lust hatten auf Kompromisse. Es war ein Zusammenwirken von ganz vielen Kräften, die alle nicht in die gleiche Richtung gezogen haben, sondern jeder hat in seine Richtung gezogen.
Design, Politik und Wissenschaft, die Hochschule für Gestaltung in Ulm. Ein Besuch bei René Spitz, Professor für Designwissenschaft an der Rheinischen Fachhochschule Köln.